Danke, danke, danke. Vater, vom Herzen für die Gelegenheit. Ich danke dir für die Gemeinde. Ich danke dir für jede einzelne Seele, die in der Abhängigkeit und in dem Hunger nach geistlicher Nahrung heute auch hergekommen ist, sich Zeit genommen hat, schnell vor der Arbeit gekommen ist, alles liegen hat lassen, Herr. Ich möchte dich bitten, Herr, segne dafür. Jesus, mir wird immer mehr klar und immer mehr deutlich, Herr, dass du nicht durch die Art und Weise der Präsentation des Evangeliums, sondern durch den Inhalt neues Leben schaffst und Glauben wächst. Und darum bitte ich dich, Herr, dass du heute, Herr, durch deinen Geist leitest, dass, Herr, inhaltlich eine Übereinstimmung deines Wortes, eine Übereinstimmung deines Geistes und eine Übereinstimmung deines Willens, wir heute dein Wort betrachten und ich dein Wort auslegen darf. Herr, leite ganz, ganz nah bei dir, leite ganz, ganz nah bei deinem Willen und bei deinem Wort, damit du Segen schenken kannst, Herr. Herr, dass die Gemeinde dadurch gesegnet werden kann. Herr, ich schenke Gnade, dass ich da nicht im Weg stehe, dass Segen fließen kann, Herr, sondern gebrauche. Danke, Herr, dass ich auf deine Gnade, mit deiner Gnade rechnen kann, dass wir mit deiner Gnade rechnen dürfen und dass du durch den guten Heiligen Geist, den du uns geschenkt hast, ausgegossen hast in unser Herzen, dein Wort groß und lieb machen möchtest, dass du es uns auslegen und bestätigen möchtest. Lass dieses Wunder auch heute Abend geschehen. Darum bitte ich dich von ganzem Herzen, Jesus, in deinem Namen. Amen. So, dann grüße ich jetzt durchs Mikrofon und freue mich, dass ihr da seid. Herzlich willkommen, die hier vor Ort seid. Danke für die Treue. Möchte ich auch ganz herzlich begrüßen diejenigen, die, weil die Aufnahmen jetzt gerade ein bisschen schwierig sind, wieder herfahren müssen, dass ihr euch auf den Weg hergemacht. Freut mich auch ganz arg. Und natürlich all die, die das anhören später, dass es euch zum Segen wird. So, seid herzlich gegrüßt. Erster Petrusbrief, Kapitel 1, Vers 5. Hättet ihr gedacht, dass wir so lange brauchen? Markus nickt. Ich, ehrlich gesagt, nicht. Wirklich, ich habe nicht gedacht, dass wir so lange in den ersten Versen bleiben werden. Habe sogar ein bisschen Sorge, dass ich euch verliere bei diesem Schneckentempo. mein Verständnis von Bibelauslegung und dieses Bild ist für mich sehr, sehr einprägsam und ich mag das. Das ist wie so ein Bergführer, Bergsteiger, obwohl ich selber nicht der Bergkletterer bin und so Kraxler, irgendwie die Höhenluft vertrage ich nicht so arg. Aber das ist dieses Bild, finde ich. Es geht in einem Gipfel zu erklingen und auf den Bergen offenbart sich Gott. Das ist immer der Ort der Offenbarung. Und meine Aufgabe ist so mehr oder weniger wie ein Reiseführer durch ein Buch, durch die Bibel, auf so einem Berg, auf so einen Berg zu führen, an diesen Ort der Gottesbegegnung zu führen und eben als ein Bergführer euch diese Straßen zu führen und sicher an die Spitze zu bringen und unterwegs keinen zu verlieren. Dass die Höhenluft einen gut bekommt und dass man unterwegs eben nicht einen verliert. Und manchmal denke ich, vom Reisetempo wird es für einen zu langsam, dass man sich hinsetzt und denkt, okay. Und dann, wenn es weitergeht, dann bleibt er sitzen. Von daher bin ich sehr, sehr, sehr dankbar für eure Geduld und euer Mitgehen. Und wie gesagt, innerlich und konzeptionell und von der Überzeugung nehme ich immer mir vor, schneller und das nächste Mal weiterzugehen, aber irgendwie klappt es einfach nicht, weil das ist einfach meine Erfahrung. Es gibt so viele schöne Steine, es gibt so viele schöne Büsche und so viele schöne Wege, es gibt so viel einfach zu entdecken. Und schnell bin ich schon oft durch den Petrusbrief, aber langsam eben noch nicht. Und danke, dass ihr diese Reise mit mir macht. Also zurück zu Vers 5. Das ist so eine Zwischenetappe, so ein Zwischenziel ist Vers 5. Und dann kommt der nächste Abschnitt. So, das ist das erste Zwischenziel, das wir erreichen können. Ich möchte Vers 5 lesen. Nein, wir müssen auf Vers 3 anfangen. Gell? Man kann nicht einfach Vers 5 lesen. Gepriesen sei Gott und der Vater unseres Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten zu einem unvergänglichen, unbefleckten, unverwelklichen Erbteil, das in den Himmel aufbewahrt ist für euch. die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Das ist, diese, wie gesagt, dieses eine Stück Strecke, das wir miteinander gehen. Wir sind jetzt im Vers 5. Ich hole euch wieder ab. In den letzten Bibelstunden haben wir uns mit der Sicherheit des Erbteils und uns mit der Sicherheit des Erben beschäftigt. Also das Erbteil ist sicher. Warum? Weil es im Himmel ist. Warum ist es sicher? Es wird aufbewahrt von Gott im Himmel. Darum ist es sicher. Es ist sicher, weil es unvergänglich ist, weil es unbefleckt ist und weil es unverweltlich ist. Das ist Wesen, die Wesenseigenschaft dieses Erbes. Das ist eine andere Umschreibung. Es ist einfach himmlisch. Wenn das Erbe irdisch wäre, wenn das Erbe wir auf der Erde erfahren oder bekommen sollten, dann wäre es nicht so beschrieben worden. Denn alles, was irdisch ist, es vergeht und es kann verschmutzt werden, es kann verunreinigt werden, Sünde kann hineinkommen und es verwelkt, es verliert eben an Lebenskraft. Und das heißt, das Erbe, das wir hier haben, ist himmlisch und alles, was himmlisch ist, ist sicher. Und das wichtige Wort ist, es ist aufbewahrt. Also hier spricht es von der Bewahrung. Es ist für uns, es wird für uns bewahrt. Und darum ist es sicher. Also das ist die herrliche Garantie. Dieses Erbe wartet auf uns und Gott selbst dafür sorgt dafür, dass es nicht verloren geht, dass wir es wirklich bekommen. Das ist das Erste. Das Zweite ist eben, dass nicht nur dieses Erbe sicher ist, wie gesagt, sondern auch, dass die Erben sicher sind. Das war die Bibelstunde letztes Mal. Das ist Vers 5 noch einmal. Die in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werde zur Rettung. Also, während das Erbteil im Himmel ist, wo sind die Erben? Auf der Erde. Und das ist der große Unterschied. Das Erbe ist im Himmel, es ist himmlisch und es wartet. Aber die Erben, die es erben sollen, die sind auf der Erde und die sind noch hier. Und darum ist es notwendig, dass nicht nur das Erbe wenn das Erbe aufbewahrt ist, es ist im Himmel, aber die Erben müssen bewahrt werden, weil sie noch auf der Erde sind. So dass die Erben wirklich auch dieses Erbe empfangen, müssen sie auf der Erde bewahrt werden. Wie geschieht das Ganze? Und das ist eins der herrlichsten Perlen, eins der köstlichsten Wahrheiten der Heiligen Schrift des Neuen Bundes. Gott selbst verpflichtet sich dazu. Gott bewahrt seine Erben selbst. Das heißt, die ihr durch die Kraft Gottes, es ist die Kraft Gottes, die bewahrt, die uns bewahrt. Wenn es die Kraft Gottes ist, welche Kraft ist es nicht? Unsere. Und merken wir, dass wir hier an dem Kernstück des Evangeliums sind. Es ist nicht unsere Kraft, es ist nicht unsere Stärke, es ist nicht unsere Anstrengung. Das ist der erste Bund. Und das ist nach dem ersten Bund ist der Mensch dafür verantwortlich, dass er das Erbe bekommt, dass er das Erbe bewahrt und dass er das Erbe auch das Erbe empfängt. Unter dem ersten Bund. Da ist es wichtig, dass seine Kraft es packt und dass er seine Kraft das sich erarbeitet und so weiter. Aber das Himmlische ist, dass der neue Bund, der zweite Bund ist, es ist nicht unsere Kraft, sondern Gottes Kraft ist es, die uns dieses Erbe garantiert und nicht nur das Erbe garantiert, und das ist so herrlich, uns garantiert. Er bewahrt nicht nur das Erbe, er bewahrt uns. Ich hoffe, dass mittlerweile diese Wahrheit tief in unsere Herzen gesackt ist, dass es das, was eigentlich so, darf ich mal etwas sagen, ist das eine gute Nachricht eigentlich? Das ist doch schon was echt Ehrliches, gell? Dass Gott dazu sorgt, durch seine Kraft, dass wir bewahrt werden. Andersrum, je mehr wir Gottes Kraft kennenlernen, je mehr wir wissen, was Gottes Kraft zu was sie fähig ist, umso mehr werden wir gelassen werden. Ich bin davon überzeugt, dass wirklich viele Christen im Himmel ankommen und darüber sehr erstaunt sein werden, dass sie im Himmel sind. Sie werden denken, wie, ich bin doch angekommen? Wie könnte das sein? Sie können ihr Leben lang hier immer wieder Zweifel gehabt haben, in Nöte geraten haben, ihr Gewissen sie plagen und denken, oh Herr, wird das reichen, wird das nicht? Und also immer wieder daran zweifeln. Die kommen im Himmel an und denken, warum habe ich nur gezweifelt? Warum? Oder wie kommt das dazu? Sie werden wiedergeboren. Sie werden mit dem Heiligen Geist versiegelt. Sie gehören ihm. Sie gehören zu dieser neuen Schöpfung. Und Gott hat es garantiert. Aber in ihren Zweifeln und in ihren Lebenssituationen und ich würde sagen, in dem Mangel an Vertrauen in Gottes Kraft kommt Zweifel und ob man das schafft. Oder in einer gewissen Prägung, die durch Lehre unter anderem geschieht, dass es, dass Gott seinen Teil trägt und wir unseren Teil dazu beitragen. Und dass Gottes Teil natürlich feststeht, ist klar, kein Zweifel, richtig? Aber ob mein Beitrag dazu feststeht, ist eine andere Sache. Und das wirkt wiederum Zweifel in uns. Können wir schaffen? Gott hat seinen Teil getan, jetzt muss ich meinen Teil tun. Liebe Geschwister, das ist viel zu kurzes Verständnis von dem Erlösungswerk Gottes in Christus Jesus. Es ist nicht so, dass Jesus einen Teil von der Rettung getan hat und jetzt müssen wir den anderen Teil der Rettung dazu tun. Diese Rettung ist weit größer. Ich möchte heute gleich darüber reden. Das ist weit, weit größer, dieses Verständnis. Und nochmal, das ist eine herrliche Wahrheit. Das heißt, die Erben sind sicher. Warum? Weil die Kraft Gottes es garantiert, nicht Menschenkraft. Jetzt guckt mal mit mir den Vers 5 nochmal an. Also, das Erbteil ist im Himmel aufbewahrt. Das ist bewahrt. Das Erbteil wird bewahrt für euch, die in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet. Wie werden bewahrt? Durch Glauben. Aha. Jetzt können wir sagen, Gottes Kraft ist das eine und meins ist, also, und ich habe einige Kommentare dazu gelesen und geschaut, was die Ausleger dazu sagen, habe mich selbst da reflektiert und versucht zu prüfen, ob ich da auf dem richtigen Weg bin und nicht wenig sagen, ah, das ist eine wichtige Stelle, die zeigt, es gibt zwei Seiten. So, eine Seite ist Gottes Seite, die andere Seite ist unsere Seite. Das heißt, wenn wir nicht im Glauben bleiben, dann verlieren wir das Erbteil. Dann kommen wir nicht an. Also das ist unser Teil. Nochmal, natürlich müssen wir glauben, gell? Aber guck mal, was es hier heißt. Die in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werden. Was wirkt denn die Kraft Gottes an uns? Den Glauben. Warum schreibt Petrus das so? Ihr werdet bewahrt durch Gottes Kraft, durch Glauben. Warum schreibt er das so? Es ist Gottes Kraft und nicht Menschenkraft. Es ist Glaube und nicht. Was steht dem Glauben entgegen? Werke. Das ist der Schwerpunkt. Wir werden bewahrt werden durch was? Durch Werke? Das ist doch nicht das Kennzeichen des neuen Bundes. Versteht ihr den ganzen Zusammenhang? Das ist der alte Bund. Wenn wir sagen, wir werden durch unsere Werke bewahrt werden, dann rutschen wir automatisch in die Stellung des alten Bundes. Petrus will deutlich machen, wisst ihr was? Auch wenn er gleich die ganzen schwierigen Situationen ansprechen wird, in der Diaspora, wenn er die ganzen schwierigen Situationen in der Anfechtung, in Versuchen ansprechen wird, dann bevor er darüber redet und wie wir uns darin verhalten und wie wir da ausharren, sagt er, das Erste, das Erbe ist sicher, ihr seid sicher. Das ist so, so, so wichtig. Warum? Gott vermag es. Werden wir das? Ich lese es nicht. Ich lese kurz die Stelle. 2. Korinther, Kapitel 5. Diese Stelle werden wir zum späteren Zeitpunkt nochmal aus einem anderen, etwas anderen Gesichtspunkt lesen. Aber 2. Korinther 5, Vers 13. Freunde, alle, die mal in schwierigen Situationen waren oder sind, in Leiden, und ihr kennt diesen Vers, oder wo die Bibel, wo man Paulus zitiert, dass Gott uns nicht über unsere Kraft versuchen wird. Das heißt, lesen wir das, Vers 17. Moment. Nein. Weiter Korinther, siehst, jetzt fällt mir die, ich gucke schnell. Nein. Ich dachte, das wäre in diesem Zusammenhang. Ihr kennt diese Stelle, gell? Hey, ich dachte, das wäre da. Okay, muss ich nochmal nachschlagen. Ja? Dann ist es dann das. Ich weiß, wo bei mir geografisch das ist, da. Deswegen suche ich das gerade. Ja, 10. 1. Korinther 10. Jetzt. Ab Vers 12. 1. Korinther, Kapitel 10, ab Vers 12. Danke dir. Also ich war mir ziemlich sicher, dass irgendeiner das wissen wird. Daher, wer zu stehen vermeint, seht zu, dass er nicht falle. Keine Versuchung hat euch ergriffen, als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, sodass ihr sie ertragen könnt. Was ist gewöhnlich für der Kontext, unter dem wir diese Stelle lesen? Wir haben eine schwierige Situation, ein Leid, eine Krankheit oder irgendeine Situation, und wir kommen an unsere Grenzen, und dann rufen wir uns ganz oft und hoffen wir auf diese Stelle, was nicht grundsätzlich falsch ist, sondern aber was Paulus hier, von was er redet, wir kommen in Versuchungen. Und dann könnte ja sein, dass wir dann straucheln, oder? Dass wir in unseren Versuchungen und Prüfungen vom Glauben abfallen, weil wir sagen, das ist mir zu viel. Und was sagt Paulus? Wird Gott uns an seine Kinder eine Versuchung erlauben, die so schwer ist, dass wir an dem Glauben scheitern? Versteht ihr, warum er das sagt? Er sagt, euch hat noch keine Versuchung getroffen, die euren Glauben auslöschen könnte. Warum nicht? Es könnte kommen, wenn Gott es zulassen würde. In Matthäus 24, in der Predigt, in der Endzeitpredigt, in der Ölbergpredigt, sagt Jesus, dass am Ende der Zeit so große Verführungen und Versuchungen kommen werden, dass, wenn es möglich wäre, sogar die Auserwählten verführt werden und Glauben verlieren würden. Was Jesus sagt, die Verführung wird so stark sein, wenn es Gott zulassen würde, würden sogar die Auserwählten verloren gehen. Das heißt, es liegt nicht im Menschen. Andersrum gesagt, Gott sorgt dafür, und er weiß ganz genau, was deine und meine Grenze ist. Er weiß ganz genau, wie viel du ertragen kannst und wo, an welchem Punkt du einem Glauben scheitern würdest und Schiffbruch erleiden würdest. Und Paulus sagt, euch hat es noch nicht so weit getroffen. Und wenn es an den Rand kommt, dann sorgt Gott dafür, für den Ausgang, damit ihr nicht scheitert. Das ist der Gedanke, den Petrus sagt, dass ihr bewahrt werdet durch die Kraft Gottes, durch Glauben. Durch Glauben, nicht durch Werke. Gott ist es der, 1. Petrus zurück, Gott ist es der unseren Glauben oder uns bewahrt, damit wir auch dieses Erbe sehen. Also zweimal dieses Bewahren, Erbteil aufbewahren, Erben bewahren. Aber der Zusammenhang und die Sinneinheit ist beides das Gleiche. Ich hoffe, ihr könnt das im Text mit mir sehen. Okay? Also er spricht dafür und macht, versteht ihr, bevor er wirklich ihn ganz konkret in ihren Leiden hineinführt und sie daran erinnert und sie auch ermutigt und ermahnt auszuharren, motiviert er, richtet sie aus und sagt, es wird nicht schief gehen, es wird schon gut werden. Gott vermag es. Gott vermag es. Er vermag uns zu bewahren, zu Rettung. Also, die Kraft Gottes steht im Gegensatz zu unserer Kraft. Wir werden bewahrt durch Gottes Kraft, nicht durch unsere Kraft. Und der Glaube steht im Gegensatz zu Werken. Wir werden aus Glauben bewahrt, nicht aus Werken. Darf ich das noch einmal so sagen? Wer meint, dass es auf ihn und auf sein Werk ankommt, dass, wenn Jesus kommt, er dabei ist, dann hat er nicht verstanden, was Petrus hier sagt. Und dann entzieht er sich einer der herrlichsten Wahrheit des neuen Bundes, des Evangeliums, dass man hier schon an etwas teilhaben kann und eine Freude daran haben kann, obwohl man mitten in Schwierigkeiten steckt. Also das ist eine sehr zentrale Botschaft des neuen Bundes, des Evangeliums, des Gotteskraft, es ist Glauben. Nur noch ein Gedanke und dann verlasse ich diesen Punkt hier. Im Epheserbrief, Kapitel 2, sagt sagt Paulus, dass wir gerettet worden sind, allein aus Gnade, all aus Glauben. Kennt ihr diese Stelle? Und dann sagt er, und das nicht aus euch. Und er sagt, und im Griechischen, ich weiß, dass das bei manchen Theologen, die das nicht mögen, aber eigentlich ist es sehr klar. Und das beides, können wir sagen. Gnade und Glaube gehören zusammen. Er sagt, ihr seid gerettet aus Gnade, aus Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Selbst der Glaube ist nicht aus euch. So, es ist euch geschenkt aus Gnade. Und dann kommt er, damit sich niemand rühme. Da kommt der Zusammenhang. So, das ist die Sicherheit. Also, verlassen wir das. Und jetzt das Ziel, der letzte Punkt zu unserem Abschnitt. Der letzte Punkt. Wir sind wir bekommen ein Erbe und werden aufbewahrt für dieses Erbe. Was ist dieses Erbe? Petrus umschreibt es, es ist Rettung. Es ist Rettung. Er sagt es so, die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werdet zur Rettung, die bereitsteht, in der letzten Zeit offenbart zu werden. Ihr werdet aufbewahrt und sichergestellt und verwahrt und Gott sorgt dafür, dass ihr nicht abirrt. Warum? Weil auf euch wartet eine Rettung. Und jetzt ist die ganze Spannung. Ja, aber sind wir nicht schon gerettet? Ich kann mich erinnern, vor gar nicht lange Zeit, es sind ein, zwei Monate her, sprach ich mit einem Bruder und er war ganz aus den Wolken gefallen, als ich gesagt habe, ja, auf uns wartet noch die Rettung, weil es ging in diesem Zusammenhang, was kommt, wenn Jesus kommt, ja, dass wir noch gerettet werden. Er hat mich angeschaut, als ob ich ein Irrlehrer bin und mit großen Augen, wie, wir sind schon gerettet. Das war, wie kommst du darauf zu sagen, wie, wir werden noch gerettet, wir sind doch schon gerettet. Ich sage, ja, in gewisser Weise schon, aber in gewisser Weise noch nicht. Wie? Und jetzt möchte ich eine Zeit nehmen, die letzte halbe Stunde und je nachdem, wie weit wir kommen. Aber ich halte das persönlich, dieses, was ich jetzt mit euch versuche durchzuarbeiten und euch nahezubringen oder einfach nur erinnern, weil ihr schon eh glaubt, halte ich für so, so zentral wichtig, wie für mich Jesus als Schlüssel der Schrift so wichtig ist, ist dieses geistliche Prinzip der Schriftauslegung, was ich euch jetzt darbringen möchte, nämlich das Prinzip von schon jetzt und noch nicht. Das ist so entscheidend, dass man das beim Studium der Schrift immer vor Augen hat. Wenn man das, ich sage so, darf ich so sagen, wenn man das, dieses theologische Konzept oder Schlüssel oder geistliches Prinzip nicht beachtet, kommt man mit vielen, vielen Aussagen der Schrift einfach nicht klar. Und dann neigt man dazu, Dinge, die heute für uns zum Segen und zur Verheißung sind, in eine Zeit zu verschieben, die viel, viel später kommt. Weil man das nicht prüft oder weil man das nicht, diese Unterscheidung nicht macht. Die Bibel lehrt von diesem Prinzip schon jetzt und noch nicht. Und all das hat was mit Rettung zu tun. Die Bibel lehrt zwei verschiedene Aspekte der Rettung. Sie redet, dass wir die Rettung schon jetzt haben und in gewisser Weise noch nicht haben. Und nicht, und was diese Rettung beinhaltet von diesem schon jetzt und noch nicht, ist so vielfältig. Das sind so viele Aspekte. Schaut mal im 1. Petrus Kapitel 1, Vers 9, was Petrus schreibt. Und so erlangt ihr das Ziel eures Glaubens. Und was ist das Ziel des Glaubens? Die Rettung. Das Ziel unseres Glaubens, worauf wir leben, ist Rettung. Das heißt, es ist etwas, was uns auf uns in der Zukunft wartet. Und weit mehr umfasst, als das, was wir gemein für Rettung halten. Die Rettung hat zwei Dimensionen eigentlich. Oder zwei Aspekte. Der eine Aspekt hat was mit der Vergangenheit und der Gegenwart zu tun. Das ist etwas, was schon geschehen ist. Von was werden wir gerettet? Von den Folgen und von der Macht der Sünde. Letztendlich, was uns den Tod bringen würde. Davon sind wir schon jetzt gerettet. Und das ist das Herrliche. Wir sind jetzt gerettet von den Folgen der Sünde und von der Macht der Sünde. Das heißt, ihres Anspruches und ihrer Kraft an uns. Das ist das eine. Aber wir werden noch gerettet werden. Und das ist wichtig. Von Gegenwart. Es ist ein Unterschied, ob ich von den Folgen und von dem rechtlichen Stand der Sünde gerettet bin oder ob ich von der Gegenwart der Sünde gerettet bin. Die Bibel spricht, wir sind von der Sünde gerettet und dann stehen wir da in einem Dilemma und sagen, ich elender Mensch, irgendwie in der Bibel glaube ich das, weil die Bibel das sagt, aber in meinem Leben erlebe ich das nicht. Und dann sagen wir, ja, ich lebe in Römer 7, ihr auch. Und die meisten Christen, ja, ich lebe auch in Römer 7. Ich elender Mensch, das, was ich tun will, das tue ich nicht. Was ich tun will, das tue ich. Aber wir leben nicht in Römer 7. Wenn ihr noch in Römer 7 lebt, dann seid ihr noch im Fleisch und in der Sünde und ihr seid noch nicht gerettet. Wir leben nicht in Römer 7. Wir sind frei gemacht von der Folgen der Sünde und von ihrer Herrschaft. Aber das bedeutet noch nicht, dass wir von dem Ort frei sind, wo die Sünde ist. Und deswegen sage ich, das ist nicht nur so wichtig, nicht nur für die Zukunft, sondern für das Einordnen von hier und jetzt, dass ich die Realität und in dem, wie ich lebe und was ich erfahre, dass wir das von der Schrift richtig einordnen. Ich muss verstehen, dass ich gerettet bin von Sünden, von den Folgen und von der Herrschaft, aber nicht von der Gegenwart der Sünde. Wenn Jesus kommt, dann wird er uns retten, auch von der Gegenwart der Sünde. Und wenn das geschehen ist, dann ist die Rettung abgeschlossen, dann ist sie fertig. Ich möchte euch ganz kurz zeigen, Römer 6, Römer Kapitel 6. Ein herrlicher, ein absolut tiefer Abschnitt. Ab Vers 6, Vers 1. Was sollen wir nun sagen? Sollen wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunehme? Auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben, und schaut mal von der Zeitform, sind. Wir sind der Sünde gestorben. Aber ist die Sünde gestorben? Die Sünde ist noch nicht gestorben. Und das ist so wichtig. Wir sind der Sünde gestorben, aber die Sünde existiert noch. Und darum die ganze Spannung und darum die ganze Auseinandersetzung und darum auch der ganze Kampf. Die Gegenwart der Sünde ist noch nicht weg. Wir sind der Sünde gestorben. Ja, wie sind wir der Sünde gestorben? Oder wisst ihr nicht, Vers 3, dass wir so viele auf Christus getauft worden sind, auf seinen Tod getauft worden sind, so sind wir mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit wir Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden auch wir in der Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir auch mit seiner Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan sei, dass wir der Sünde nicht mehr dienen. Denn wer gestorben ist, ist frei von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Da wir wissen, dass Christus aus den Toten auferweckt nicht mehr stirbt. Der Tod herrscht nicht mehr über ihn. Denn was er gestorben ist, ist er ein für alle Mal der Sünde gestorben. Was aber lebt, lebt er Gott. So haltet euch der Sünde für tot, Gott aber lebend in Jesus Christus. Vers 12 nehme ich noch mit. So herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass ihr seinen Begierden gehorcht. Stellt euch auch nicht eure Glieder der Sünde zur Verfügung als Werkzeuge der Ungerechtigkeit, sondern stellt euch Gott selbst zur Verfügung als Lebende aus den Toten. Und so weiter. Was Paulus hier sagt, rein rechtlich sind wir von der Herrschaft der Sünde befreit worden. Die Sünde hat auf dich und auf mich keinen rechtlichen Anspruch. Aber die Sünde ist noch da. Die ist noch nicht weg. Die ist noch nicht in dem Feuersee und ist noch nicht verschwunden. Und darum kommt sie immer wieder und versucht dich permanent wieder unter ihre Fittiche zu kriegen. Und die Frage ist nur, hältst du dich für der Sünde für tot oder nicht? Und das ist etwas, was du tun musst. Das ist etwas, was du, wo du die Freiheit hast. Zu dieser Freiheit wurdest du freigemacht. Früher hättest du diese Freiheit nicht, jetzt hast du sie. Du kannst jetzt sagen, nein. Wisst ihr was, dass die wenigsten Christen das wissen und das glauben. Und da beginnt es. Sie glauben das nicht. Aber das bedeutet der Schrift nicht glauben. Und darum ist in unserem Leben so oft keine Kraft und keine Wirksamkeit, weil wir das nicht glauben. Wir glauben nicht, dass wir mit Christus der Sünde gestorben sind. Das glauben wir nicht. Wir denken, wir sind noch quinklebendig. Und darum kommt die Sünde und pfeift und wir hecheln ihr hinterher. Wie früher immer. Wer aber im Glauben das, was Jesus getan hat und in der Schrift verkündigt, wer im Glauben das nimmt und in der Situation, wo die Sünde wieder pfeift, sagt, aber was, ich bin der Sünde gestorben. Das müsste nicht mal der Sünde sagen. Wenn es die Sünde sagt, dann beginnt die mit dir zu reden und dann verliert er sofort. Sofort, auf der Stelle. Jeder, der anfängt mit der Sünde zu debattieren, hat schon verloren. Die Frage ist nicht nur ob, sondern nur wann. Haltet euch der Sünde für diskussionsfähig. Haltet euch der Sünde für stark. Haltet euch der Sünde für tot. Das heißt, haltet euch so. Haltet fest daran, dass ihr mit Christus der Sünde gestorben seid. Verhaltet euch bitte dementsprechend. Wie reagiert ein Toter gegenüber seiner Bank? Gar nicht. Da kann der Banker kommen, ihn verkloppen, an ihm rütteln und sagen, hey, rück die Schulden raus, du schuldest es mir. Und da wird der Tote sagen, hey, weißt du, nein, schulde ich nicht mehr, ich bin tot. Ja, du bist nicht tot. Kannst nur reden, also rück raus. Wird auch sagen, geh zu meinen Kindern, hol es dir da, wird auch der Tote. Er wird einfach nicht reagieren. Das macht einen Toten aus. Paulus sagt, mit Christus seid ihr gestorben. Wenn die Sünde kommt, reagiert nicht darauf. Das ist, was er sagt, reagiert nicht darauf. Das ist jetzt mein persönliches Zeugnis. Ich weiß, wie oft ich darauf reagiere. Ich vermute, ihr kennt auch ein bisschen. Und ich weiß, dass nicht lange dauert und ich falle. Ich habe irgendwann mal kein Gegenargument und irgendwann mal ist die Sünde so schlau und erklärt mir das so gut, dass ich denke, das macht Sinn. Und ich glaube ihr. Und dann falle ich. Ich sage euch ganz ehrlich, das ist jetzt so meine letzten Monate, mein Kampf, ein geistlicher Kampf und meine Haltung, der Lüge nicht zu glauben, ich reagiere auf sie nicht. Ich halte mich bestimmten Dingen einfach für tot. Ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen, ich habe einen Bund mit meinem Mund geschlossen und ich übe das gerade ein. Das heißt, sobald eine Versuchung kommt, ich stelle mich tot. Ich reagiere nicht darauf. Und ich merke, es kommt mir, und dann muss ich mich zwingen, sagen, nein, Philipp, mach. Und wisst ihr was, und das ist einfach wirklich mein Zeugnis. In dem Moment, wo ich das schaffe und nicht darauf reagiere und die Versuchung vorbeigeht, merke ich Freiheit. Ich denke, ich habe die Freiheit. Ich muss nicht umdrehen und zurücklaufen. Muss ich nicht machen. Wir sind zu Freiheit berufen, mit Christus gestorben. Das ist eine herrliche Wahrheit. Die Frage ist nur wirklich, glaubst du das oder nicht? Und wir leben aus Glauben. Und das ist etwas, was Gott dir und mir beibringt. Das ist es, was durch seine Kraft, durch seinen Geist in dir und mir diese Wahrheit groß macht, durch das Wort diese herrliche Wahrheit lehrt und dann in deinem Leben einübt. Und es gibt Situationen, wo er sagt, lass uns das jetzt mal konkret anwenden. Und es gibt Situationen, die wichtig sind oder sofort. Und dann geht er mit uns Schritt für Schritt und sagt, okay, das haben wir jetzt, und jetzt kommt das Nächste und dann kommt das Nächste. Aber das ist etwas, dieser Aspekt ist, wir sind gerettet worden. Wir werden nicht mehr für Sünden bestraft, die wir begangen haben, die wir begehen und noch begehen werden. Liebe Freunde, wir werden dafür nicht bestraft, denn wir sind mit Christus für diese Sünden gestorben. Christus ist für diese Sünden gestorben, ich bin mitgestorben. So, es gibt kein Gericht. Ist es gut? Haltet daran fest. Haltet im Glauben daran fest. Das ist geschehen ein für alle Mal. Man muss nicht nochmal für Sünden bestraft werden. Man muss für Sünden nicht nochmal gerettet werden. Wir sind gerettet worden. Aber noch weit mehr, nicht nur für die Folgen, auch für diesen Anspruch, dass die Sünde über uns hat und uns diktieren möchte. Dafür sind wir auch rausgerettet worden aus dieser Herrschaft und versetzt von dem Reich der Finsternis in das Reich des Lichts. Wir sind versetzt von der Herrschaft des Teufels in die Herrschaft des Christus. Wir sind in dieser Stellung und er regiert über uns. Stellt euch ihm zur Verfügung. Das ist, was Paulus hier so klar lehrt.
Das ist geschehen. Aber was noch nicht geschehen ist, wir sind noch nicht gerettet worden aus diesem verkehrten Geschlecht. Wir sind noch nicht gerettet worden aus dieser Welt, wo die Sünde noch da ist. Die Sünde und mit ihrer Kraft und mit ihrer Macht und ihrem Einfluss und Lüge und alles, sie ist noch da und der Herrscher darüber, der Teufel, der übt es noch aus. Und jetzt schaut mal, auf der einen Seite lehrt die Bibel, wir sind frei. Und auf der anderen Seite erleben wir sowas, gell? Und jetzt können wir uns sagen, nee, meine Realität entspricht nicht dem, was die Bibel sagt. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Ich sage, es ist nicht wahr, was die Bibel sagt. Und ich werfe den Glauben über Bord und sage, das erfahre ich einfach nicht in meinem Leben. Oder ich sage, ja, hier spricht die Bibel von einer Zeit, wo es so sein wird. Versteht ihr das? Dann kommt eine Zeit, dann wird nie mehr jemand sündigen. Das ist genauso verkehrt. Wir leben in einer Zeit, in einer Zwischenzeit. Ihr kennt das Lied? Wir leben in einer Zwischenzeit von schon jetzt und noch nicht. Von schon jetzt und noch nicht. Und das zu begreifen, ist absolut wichtig. Also, schon jetzt frei von den Folgen, schon jetzt von der Herrschaft der Sünde, wir sind frei. Es steht an dir und mir, ihr zu gehorchen oder nicht. Aber wir sind noch nicht frei von der Gegenwart der Sünde. Und das kommt noch. Schlag mir nur kurz eine meiner Lieblingsbücher, die Offenbarung, auf. Ich möchte euch jetzt nicht da zu tief hineinführen, aber nur einen kleinen Überblick geben über dieses Buch. Zumindest über die letzten Kapitel 17, 18, 19, 21, 22. Nicht im Detail, nur mal grob euch zeigen. Nachdem Johannes in den ersten Kapiteln 1 bis 11 den irdischen Kampf, dein und meinen irdischen Kampf gezeigt hat, der Gemeinde, mit all den Anfechtungen und Schwierigkeiten und Problemen, geht er in den letzten Teil der Offenbarung, Kapitel 12 bis 22, und zeigt die dahinterstehende Dimension, den geistlichen Kampf. Das ist, was Paulus im Epheserbrief sagt, euer Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, für die geistigen Mächte in der Himmelswelt. Das ist Offenbarung Kapitel 12 bis 22, beziehungsweise 20 eigentlich. Eine 2022 ist dann schon vorbei. Aber das beschreibt so, was steckt, für welche Prinzipien dahinter, die uns so das Leben schwer machen auf dieser Welt. Und ich möchte euch nur ein paar Prinzipien zeigen, nur kurz nennen, die Johannes von Jesus gezeigt bekommt, damit die Gemeinde weiß. Die Gemeinde muss kämpfen mit verschiedenen Tieren. Da kommt ein Tier aus der Erde, aus dem Wasser, dann kommt ein Tier aus der Erde. Dann muss die Gemeinde kämpfen mit so einer Hure, die heißt Babylon. Da muss sie sich damit auseinandersetzen und mit diesem Tier, der auf dieser Hure reitet. Damit muss sie die Gemeinde auseinandersetzen. Das sind geistliche Mächte. Nebenbei, geistliche Mächte. So, und dann muss die Gemeinde sich mit denen auseinandersetzen, der hinter all dem steckt. Das ist der Satan selbst, der Teufel, die alte Schlange, der Drache. So, das sind die geistlichen Prinzipien. Und die sind noch gegenwärtig. Und dann, und die Gemeinde steht permanent in der Anfechtung und Versuchung mit diesen Mächten. Und dann zeigt Jesus und geht Schritt für Schritt durch und beginnt bei Offenbarung 17 und sagt, wisst ihr was? Diese Hure, die in Babylon, wird vernichtet werden. An einem Tag ist sie weg. Also, ihre Gegenwart wird ausgelöscht, sie wird nicht mehr da sein. Was symbolisiert sie? Ich glaube, es ist nicht die vereinigte Großkirche, sondern hier geht es um das Prinzip. Hier geht es um das weltliche Prinzip. Eigentlich ist es eine Umschreibung der Welt. Es ist das Prinzip des Geldes und der Wirtschaft. Und alle Tiere und alle Könige der Erde treiben mit diesem Biest Hurerei. Das ist die Motivation. Da wird beschrieben, da sind Hafensänger und Handelsschiffe. Das ist Wirtschaft. Was glaubt ihr, warum manche Politiker gerade um die Welt reisen und Deals abschließen? Was treibt sie dazu an? Warum werden Kriege geführt? Warum Menschen umgebracht? Hochmut des Lebens, begierende Augen. Was haben wir noch? Das nach Johannes. Fleisches. Ja, und Begierden des Fleisches. Lusteraugen, genau, Lusteraugen sehen das Fleisch. Das ist das Prinzip der Welt. Und das versucht, das versucht uns jeden Tag aufs Neue, dich und mich, damit sind wir konfrontiert, sobald wir aus dieser, nicht mal aus dieser Tür gehen. Wir müssen nur nebenan sagen, oh, das sind schöne Klamotten, hätte ich auch gern. Oh, so eine schöne Brille. So eine Brille, Mensch, bräuchte ich auch. Schöne Frisur, schönes Make-up. So. Und schon geht's los. Und wenn die Predigt langweilig, sitzt du da und denkst an das Auto, das der Nachbar besitzt. Das Haus, keine Ahnung. Und das ist das Prinzip, das dahinter steckt. Dann gibt es noch ein Tier, das aus dem Meer kommt. Und das ist eine politische Macht. Und dann gibt es ein Tier, das aus der Erde kommt. Das ist eine religiöse Macht. Und dann gibt es eben diese Hure, Babylon. Das ist die wirtschaftliche Macht. Und das sind Prinzipien, in denen wir, die Gemeinde, die Welt permanent uns damit auseinandersetzen müssen. Und dann gibt es ein Prinzip, das nicht nur ein Prinzip, das ist kein Prinzip, sondern ein Geschöpf, das hinter all dem steht, und das ist der Teufel selbst. Und was Johannes macht, und das ist jetzt, was ich euch sagen will, er geht hin und sagt, schau mal, das wird vernichtet, das wird vernichtet, das wird vernichtet, das wird vernichtet. Und zeigt jedes Gericht einzeln, damit uns klar wird, jedes Prinzip wird vernichtet. Es sind nicht mehrere Gerichte, sondern es ist ein Gericht, aber er nimmt sich Zeit, aus jeder Perspektive zu zeigen, alles, was sich der Gemeinde widersteht, es wird vernichtet werden. Diese Mächte werden nicht mehr da sein. Und wie endet, und jetzt gehen wir in die Offenbarung 21, wie endet das dann? Nachdem der letzte Feind besiegt ist, und das ist der Tod. Wie endet das? Schaut mal Vers 7. 21, Vers 7. Wer überwindet, wird dies erben, und ich werde ihm Gott sein, und er wird mir Sohn sein. Aber den Feigen und den Ungläubigen und mit den Gräubefleckten und den Mördern und den Unzüchten und Zauberern und Götzendienern und allen Lügnern, ihr Teil ist an dem See, dem Feuer und Schwefel brennt, das ist der zweite Tod. Und jetzt Kapitel 21, nochmal Vers 27. Und alles Unreine wird nicht in sie hineinkommen, noch diejenigen, die Gräuel und Lüge tut, sondern nur die, welche geschrieben sind im Buch des Lebens des Lammes. Ich möchte euch ermutigen, mal das positiv zu lesen. Nicht Panikmacherei, oh, bist du dabei oder nicht? Und nicht sofort zur Bekehrung aufrufen, was nicht falsch wäre, grundsätzlich. Ich will euch erst positiv sagen, was Johannes damit uns zeigt, ist Folgendes. An diesem Ort, was wird nicht sein? Keine Sünde. Keine Sünde und darum kein Lügner und kein Ehebrecher und kein Unzüchtiger. Warum wird das alles nicht da sein? Weil all das nicht mehr sein wird. Es gibt keine Sünde mehr. Darum ist es ein heiliger Ort. Ist das gut? Und das ist die Rettung, auf die uns noch wartet. Wir sind gerettet worden von den Folgen und dem Anspruch der Macht der Sünde. Aber wir sind noch nicht gerettet worden von der Gegenwart der Sünde. Wir leben noch an ihr. Und wir warten sehnsüchtig, bis endlich auch das weg ist. Dann atmen wir endlich auf. Könnt ihr euch vorstellen, ein Tag ohne Versuchung? Wow! Wer das, also allein dieses Durchatmen wäre schon ein Tag ohne Sünde. Ich glaube, das können wir uns gar nicht vorstellen. Das ist das Erbe. Das ist, was auf uns wartet. Das ist die Rettung, auf die uns bereitsteht. Ein Ort, an dem all das nicht mehr sein wird. All das nicht mehr sein wird. Ich hoffe das. Und wisst ihr was? Dafür hat sich Gott in Jesus Christus garantiert, ein Bund, dass du und ich an diesen Ort kommst. Wie gut ist das? Wie gut ist das? Nun nebenbei, wenn wir von den Folgen der Sünde schon gerettet sind, können dann Sünden daran hindern, dass wir da hineinkommen? Wie? Wenn die folgenden Sünden in Jesus schon uns vergeben sind, wir sind gerettet von der Sünde. Vor was sind wir noch nicht gerettet? Von ihrer Gegenwart. Freunde, versteht ihr den Unterschied? Das heißt, wenn Jesus kommt, kommen wir nicht ins Gericht und dann sagt Gott, okay, wir müssen sie retten. Wir sind ja schon gerettet. Wir sind doch vom Tod ins Leben hinübergegangen. Wir werden gerettet von der Gegenwart der Sünde, von den Mächten, von den Gewalten der Finsternis. Davor werden wir gerettet. Dieses Bild werde ich euch versuchen, jetzt ein bisschen mehr zu entfalten. Achtet mal beim Lesen der Schrift, ich mache euch jetzt ein paar Beispiele. Achtet mal beim Lesen der Schrift auf diese Differenzierung, auf diese Zeitform, wo es heißt, etwas, was wir schon haben, und dann gibt es Stellen, die von der gleichen Sache reden, aber die sagen, die kriegen wir noch. Achtet mal, ich möchte euch ein paar Beispiele geben, ist es okay? Einfach nur, dass ihr das Gespür dafür bekommt. Fangen wir mal an, grundsätzlich von der Rettung, Römer 8. Fangen wir bei dem Begriff allgemein erstmal mal an und dann werden wir spezieller. In Römer 8, das ist ein zentraler Abschnitt zu diesem Thema, von schon jetzt und noch nicht. In Römer 8 ab Vers 24 schreibt Paulus, denn auf Hoffnung sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Okay? Denn auf Hoffnung sind wir gerettet worden. Ist das Zukunft oder Vergangenheit? So, auch, ich bin kein Experte, aber das klingt für mich, es ist geschehen. Wir sind gerettet worden, aber auf Hoffnung hin. Das heißt, auf etwas, was noch kommt. Aber wir sind gerettet. Das ist wichtig, wir sind schon gerettet. Wir sind gerettet worden. Das Gleiche sagt eine Hand bleibt im Römerbrief, weil dann müsst ihr gleich nicht nochmal wieder blättern. Und geht mal mit mir Epheser Kapitel 2, Vers 8. In diesem Abschnitt habe ich schon vorhin kurz zitiert. Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist nicht aus Werken. Kennen wir den Vers. Denn aus Gnade werden wir gerettet. Hier steht, seid ihr gerettet. Aus Gnade, aus Glauben seid ihr gerettet. Seid ihr mit mir dabei? Das heißt, es ist schon geschehen. Und jetzt geht man mit mir wieder in den Römerbrief, Kapitel 13, Vers 11. Und dies tut als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Rettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Ich lebe aus mehreren Perspektiven diese Stelle, weil ich stehe jeden Tag auf, wenn wir uns zum Gebet treffen, wenn ich darüber nachdenke, dann weiß ich, also wirklich jeden Morgen, es ist ein Tag näher, bis Jesus kommt. Also und das sage ich jetzt nicht nur, weil nur wenn es mir schlecht geht oder so, ja, da hofft man es noch näher. Aber dieses, ich bin jetzt knapp 2000 Jahre näher als Apostel Paulus. Das ist doch Wahnsinn. Ich bin heute näher an den Kommen Jesu wie gestern. So, einfach diese Perspektive. Er kommt bälder als heute schon näher als gestern. Das ist schon die herrliche Wahrheit. Aber er sagt, denn jetzt ist unsere Rettung näher. Und er spricht jetzt von Rettung als etwas, das kommt. Und das müssen wir unterscheiden. Wenn wir das nicht tun, denken wir ja, bin ich gerettet oder nicht? Und darf ich das wirklich jetzt an dieser Stelle nochmal so formulieren? Aus dem Kontext, aus dem ich als kleines Kind komme. Das sind oft diese Stellen, wo man denkt, oh nein, die Rettung, ist sie doch noch nicht sicher, weil sie kommt ja noch. Oh, ob das reicht. Wenn ich jetzt noch nicht gerettet bin, wenn die Rettung noch kommt, dann hat man Bange. Ich weiß noch, wie ich dann diese kleinen Heftchen gekriegt habe. Ich weiß nicht mal, wie sie hießen. Ganz gruselig gezeichnet, muss ich ehrlich sagen. Wie dann, kennt ihr diese Heftchen, wo dann jemand stirbt und dann, wie hießen die? Also wir hatten sie Haufen, so Heftchen, anscheinend evangelistische Heftchen. Und da war so ein Prozess, dann war ein Mann, der ist gestorben und dann kam er von den Thron Gottes und dann wird ein ganzer Film ihm gezeigt und jede Szene seines Lebens und er muss mit Jesus jedes nochmal alles anschauen, jedes Wort anschauen und alles wurde nochmal hochgeholt. Und ich habe das gesehen und ich dachte, oh Backe. Und da war ich noch nicht mal, habe noch nicht mal das alles angestellt, was ich schon danach angestellt habe. Und dachte, also denke ich, also damals schon, als kleines Kind dachte ich, das muss genug sein, was ich gegenüber meinen Eltern und in der Schule angestellt habe, dass ich das nicht nochmal sehen möchte. Aber das, so bin ich aufgewachsen. Jesus wird mir alles nochmal vor Augen führen. Und ich werde mich für alles nochmal verantworten müssen. Und dann wird sich zeigen, ob ich gerettet werde oder nicht. Und ich wusste, wenn so ist, bin ich nicht gerettet. Obwohl ich geglaubt habe, dass Jesus gibt, dass es einen Gott gibt. Aber ich habe nicht geglaubt, dass ich gerettet bin. Denn ich wusste, es muss nur ein Bruchteil von diesem Film gezeigt werden und das war's für mich. Es ist schon peinlich genug. Und dann wird all meine Gedanken scannen und dann, boah. Und dann solche Stellen, die Rettung kommt noch. Und ich wusste nicht, ja, ob ich mich richtig freuen soll auf diese Rettung. Aber wir müssen unterscheiden zwischen der Rettung, die wir haben und die Rettung, die folgt. Und die Rettung, die folgt, ist die Abwesenheit der Sünde. Nicht die folgende Sünde, die Abwesenheit der Sünde. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Dann geht man mit mir in Hebräer 1, Vers 14. Liebe Geschwister, es mag sein, dass es einen Ungläubigen dazu gebracht hat, dass er sich aufs Angesicht gefallen ist und Buße getan hat. Will ich nicht abstreiten. Dass Gott sowas gebrauchen kann und gebraucht hat. Ich will nur sagen, es ist schon traurig, dass einer aber, der in Christus ist und die Vergebung eigentlich sicher sein sollte, dass er daran zweifelt. Dass ein Ungläubiger daran zweifelt, das ist gut. Es soll ihn zu Buße treiben. Aber ein Gläubiger in Christus, dass er noch zweifelt, das sollte nicht sein. Und das zeugt einfach von einer Lehre, in der ich aufgewachsen bin, dass alles, was ich gedacht und gesagt habe, nochmal vor Jesus aufgelegt wird. Und ich hatte echt Angst. Ich bin so froh, dass mir dieses Joch abgenommen wurde. Und dann verstand ich, also es heißt, kommt her zu mir mühseligen Beladen. Nehmt auch mein Joch und ihr werdet Ruhe finden. Da bin ich wirklich zur Ruhe gekommen, zum wahren Schabbat, zum wahren Frieden mit Gott. Als mir klar wurde, in Jesus ist diese Schuld ein für allemal weg. Und nicht nur damals, jetzt und was noch kommt. Darum liebe ich ihn so sehr. Hebräer 1, Vers 14 heißt es, dass die Engel, Vers 14, sie sind Engel, sind sie nicht dienstbare Geister ausgesandt, zum Dienst und deret Willen, die das Heil erben sollen? Und dieses Wort Heil kann man noch übersetzen. Rettung. Sind sie nicht ausgesandt worden? Darf ich so sagen, dass Gott Engel aussendet, dass du ankommst? Wenn du dich fragst, wie macht er das in der Kraft Gottes? Unter anderem schickt er Engel, die dich bewahren und du hast keine Ahnung, sagt die Bibel, wie oft du sogar Engel beherbergt hast, die dazu gesandt worden sind, dass du das Ziel erreichst. Hast du keine Ahnung. Und wie viel Gott tut in der geistlichen Welt, dass du nicht über deine Kraft versuchst, dass du nicht am Glauben scheiterst. Und Gott sich selbst dafür verwendet, wie Engel dafür arbeiten müssen, dass du das Heil erbst. Sind sie nicht dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst um deretwillen, für die, die das Heil erben könnten? Nein, die das Heil erben sollen, weil sie es erben sollen. Darum müssen Engel ganz schön hart arbeiten. Nochmal, es passiert in der geistigen Welt mehr, als wir es erahnen. Und manchmal denke ich, wäre es schön, mal so einen Einblick zu bekommen. Und im gleichen Moment denke ich, wenn ich nur ein Buch da hineinsehen würde, würde ich tot umfallen. Ich glaube, ich würde keinen Tag mehr überleben. Ich würde nicht mal rausgehen, nirgendwo hingehen. Wenn der Anblick schon eines Engels, Jesu, einen Diener, wie tot umfallen lässt, wie viel der Anblick von der bösen, gefallenen Engelwelt. Was für ein Schutz, gell? Was für ein Schutz wir haben, dass wir diese Realität so nicht sehen. Gott bewahrt uns. Gott bewahrt uns. Vielfältigerweise. Zeit ist um. Ich gehe zurück, nur ein Vers in Petrusbrief. Und dann, nächste Bibelstunde von den Ferien, mache ich mit euch noch eine Präzisierung. Ich habe sieben Beispiele euch rausgesucht aus der Bibel, die zeigen, dass wir etwas schon haben und noch nicht haben. Die Rettung ist allgemein. Aber wenn man genau anschaut, was die Rettung beinhaltet, das ist sehr, sehr vielschichtig, was wir als Rettung erfahren werden. Und die Bibel zeigt, wie wir das, was wir noch erlebt haben, schon jetzt haben, in gewisser Weise, aber noch eben noch kriegen. Ich sage es jetzt nicht, ich wecke ein bisschen Neugier. Aber eine Stelle lese ich und ich hoffe, aus dieser Perspektive wird sie euch besser zu verdauen sein. 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 1 und folgende. Legt nun ab alle Bosheit und allen Trug und Heuchelei und Neid und alles üble Nachrede und seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen und unverfälschten Milch. Also, ändert euer Lebensstil, euren Wandel. Wie kann das geschehen? Sucht wie neugeborene Kinder nach dieser Milch. Und die neugeborenen Kinder, sucht nach Nahrung. Er sagt nicht, bleibt bei der Milch, sondern das Bild ist, sucht Nahrung. Wenn ein Kind keine Nahrung bekommt, wird er nicht wachsen können. Und jetzt schauen wir mal, zu was wachsen? Damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Und ich hoffe, allein nur jetzt von dieser Bibelstunde, dass diese Stelle jetzt nicht mehr, ich muss wachsen, sonst werde ich nicht gerettet werden. Das ist nicht, was Petrus hier sagt. Das ist nicht die Aussage, wenn du nicht wächst, wenn du wiedergeboren bist, dann wirst du es kriegen. Darf ich so sagen? Willst du es als Baby kriegen oder als gefestigter Mann oder Frau? Er sagt, wachset zur Rettung, wachset nicht, damit ihr gerettet werdet, wachset zu diesem Tag der Rettung. Dass ihr mündig werdet, dass ihr fest werdet, dass ihr feststeht und klar seid, dass ihr ein Leben lebt, eurer Berufung, eurer Stellung und eures Erbes entsprechend. Wachset zu dieser Rettung. Wachset hin zu dem, was euch erwartet. Nicht wachset dadurch, durch die Ernährung, damit ihr gerettet werdet. Das ist nicht, was Petrus sagt. Versteht ihr das? Und ich finde, das ist ein wichtiger Unterschied, ob ich wachsen muss, damit ich gerettet werde, oder ob ich wachse, weil ich gerettet werde. Wie wachsen wir? Petrus redet darüber und sagt, Freunde, das hat was mit dem Feuer der Proben, das hat was mit Versuchen zu tun, das hat was mit Züchtigen zu tun. Das hat was mit all deinen schwierigen Lebensumständen. Das alles trägt dazu bei, dass du ankommst. Das ist der Rahmen des Petrusbriefes. Aber ich hoffe, nimm das mit bis zur nächsten Bibelstunde. Rettung hat zwei Dimensionen, zwei Aspekte. Das eine hat was mit dem zu tun, was schon geschehen ist und was wir schon haben. Das andere, was noch geschehen muss und geschehen wird, was wir erben werden. Folgen und Stellung geschehen. Gegenwart der Sünde wird noch folgen. Und darauf leben wir hin. Darauf hoffen wir. Es kommt. Gott hat versprochen. Es kommt. Lass uns beten. Mit dieser Hoffnung loben wir und preisen wir dich. Mit dieser Hoffnung wollen wir jetzt nach Hause gehen. Herr, in unser Leben. In dieses Leben auf dieser Erde. Ich habe eine Hoffnung, Herr, dass das, was in meinem Herzen so zu einer herrlichen Wahrheit ist, mich wirklich froh macht, wenn ich darüber nachdenke, mir meine Gesinnung gürtet und festigt, Herr, dass du durch deine Kraft aus Glauben und nicht aus Werken, Herr, mich wachsen lässt zu dieser herrlichen Rettung, die noch. Herr, dass eine Zeit kommt, in der die Gegenwart der Sünde auch nicht mehr da sein wird. O Herr, wie herrlich ist das. All die Folgen, die aus dieser Sünde kommen, all das, was sie macht, was sie zerstört, Herr, das, was bekommt, es ist unvergänglich, es ist unbefleckt, es unverwältigt, weil Sünde nicht mehr da ist. Wie herrlich ist das? Und dafür preise ich dich von ganzem Herzen. Und mein Gebet, Herr, Herr, lass es durch deinen Heiligen Geist in unseren Herzen, in den Herzen der Gemeinde, in den Herzen derer, die heute da sind, die das hören, Herr, lass es doch zu einer guten und herrlichen Hoffnung werden. Dass das Herz jubelt darüber und dass das Herz darüber freut und zumindest für eine kurze Zeit atmen kann und durchatmen kann. Darum bitte ich dich. In deinem Namen, Jesus. Amen. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Kommt gut nach Hause.